OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Sie lebte Jahrzehnte im Untergrund und finanzierte ihr Leben mit brutalen Raubüberfällen. Nun ging es ganz schnell, denn die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette wurde in Berlin verhaftet und sitzt nun in der Vechta JVA für Frauen ein. Mit ihrer Inhaftierung kommt Bewegung in einen mehr als 25 Jahre alten Fall, denn die Suche nach ihren beiden Komplizen Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig läuft weiter. Doch wer ist Daniela Klette überhaupt? Warum sitzt sie ausgerechnet in der JVA in Vechta ein? Und wieso brauchten die Ermittler so lange, um sie zu enttarnen? Über diese und weitere Fragen wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Kaschen Duzat und damit herzlich willkommen zum Podcast von OM Online.
Einfach schnell informiert mit der neuen E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie einen hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die neue zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt auf mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store.
Und mir gegenüber sitzt jetzt mein Kollege Matthias Niehus. Moin, Matthias.
Moin, hallo.
Matthias, vorab müssen wir sagen, dass wir diese Aufnahme am Montag vor Ausstrahlung der Folge machen, denn gefühlt geht's ja gerade sehr, sehr schnell alles. Also Anfang Februar gab es einen Beitrag in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY. Dabei ging es um die RAF und Daniela Klette. Jetzt gerade mal einen Monat später sitzt Daniela Klette in der JVA für Frauen hier in Vechta. Fußläufig sind das nur ein paar Meter von unserer Redaktion entfernt. Wie ist es dazu gekommen, dass das jetzt auch alles so schnell ging?
Ja, man hat natürlich von den RAF-Terroristen der dritten Generation lange Jahre wenig gehört oder eigentlich nichts gehört. Ich glaube, gerade jüngere Leuten ist da wenig bekannt drüber. Auf einmal tauchte das jetzt wieder in Aktenzeichen XY ungelöst auf. Und auffällig bei der Sendung im Februar war, dass das ganze Geschehen um die RAF und auch um die Raube später aus Opfersicht geschildert wurde. Also das Ziel derjenigen, der Ermittler war, offensichtlich psychologischen Druck auszuüben. Auf die Unterstützer, auf die linke Szene, auf die Ex-Terroristen offensichtlich zurückgreifen konnten, um im Untergrund zu leben. Und ich hatte gleich bei der Sendung schon den Eindruck, na, die sind eigentlich ein bisschen weiter und wollen offensichtlich da auch aufschrecken und die Szene ein bisschen in Unruhe bringen, damit sie möglicherweise aktiv wird und die Ermittler auf etwas reagieren können. Es ging offensichtlich auch darum, die Szene ein bisschen in Bewegung zu bringen, und das hatte bei mir entstand der Eindruck, die sind da längst aktiv, die wissen, wo sie hinsteuern müssen und brauchen möglicherweise Kontakte oder wollen dafür sorgen, dass die Gesuchten irgendwie zusammenkommen. Vielleicht liefen da Telefonabwehraktionen oder ähnliches. Auf jeden Fall war die Sendung mit Sicherheit so angelegt, dass man darauf wartete, dass da Bewegung in die ganze Sache kommt und die Ermittler längst irgendwie im Bilde waren. Und das hat sich, glaube ich, im Nachhinein so bewahrheitet, denn nur kurze Zeit später ist ja dann Daniela Klette in ihrem Zuhause aufgesucht worden, in der Sebastianstraße, in dem siebenstöckigen Mehrfamilienhaus, in dem sie gewohnt hat. Und das kommt ja alles nicht von ungefähr. Im Nachhinein wissen wir auch, es gibt einen Podcast von NDR und RBB, die offensichtlich da auch schon Klette auf den Spuren waren. Da kann man ja nur einen Zusammenhang vermuten. Offensichtlich waren hier die Ermittler auf dem gleichen Weg und auf der gleichen Fährte und warteten nur darauf, zuschlagen zu müssen. Und genau dieser Zeitpunkt, der hat sich dann ja dann auch eingestellt, nachdem offensichtlich die Kontakte, die man sich gewünscht hat, dann doch nicht so zustande kamen. Da hat man zumindest Klette zunächst mal alleine verhaftet.
Du hast jetzt ja schon so ein bisschen umrissen, wer diese Daniela Klette überhaupt ist. Ehemaliges Mitglied der RAF. Die RAF selbst, die Rote Armee-Fraktion selbst, hat sich 1981 1998 aufgelöst. Was weiß man denn überhaupt über Daniela Klette?
Ja, Daniela Klette, Staub und Garwig, die gehören zur sogenannten dritten Generation der RAF, die vielleicht gar nicht mehr so richtig wahrgenommen worden ist. Wir erinnern uns an die erste Generation, wo es einen Christian Klar gab, wo es Bader gab, wo es natürlich Meinhof gab, entstanden aus der Bader-Meinhof-Bande eine linksextremistische Truppe, die meinte, sie müsse den ganzen Staat umkrempeln und im Grunde genommen nichts anderes als einen Systemwechsel anstrebte und das mit Terror versuchte, mit Gewalt versuchte, indem man Politiker entführte, ermordete, in dem Gewalt massiv ausgeübt worden ist. Wir erinnern uns an die Entführung der Landshut und im Herbst 77 dann ja auch an die Ermordung, an die Entführung, dann an die Ermordung von Hans-Martin Schleyer, dem damaligen Arbeitgeberpräsident, der dann leider ja auch später tot aufgefunden wurde. Das waren sicherlich die dunkelsten Stunden der RAF und die dritte Generation, die versuchte irgendwie noch weiterzumachen. Die zweite hat versucht, noch zu befreien und wollte die erste Generation aus Stammheim rausholen, wo sie ja im Gefängnis saßen. Die dritte Generation war nur noch irgendwie am Morden. Wir denken an den Deutsche Bank-Chef Herrhausen. Wir denken an den Treuhandchef Rohwedder, die umgebracht worden sind. Das war schon eine schlimme Sache. Und später haben dann diese RAF-Leute versucht, ihr Leben im Untergrund mit Raubüberfällen zu finanzieren.
Bevor wir jetzt auf die Zeit nach der RAF eingehen, was war denn die Rolle von Daniela Klette in der dritten Generation? Weiß man da irgendwas Genaues oder ist das alles so im Dunst der späten Jahre der RAF?
Also es sind offensichtlich bei den verschiedenen Attentaten Spuren hinterlassen worden, ob das DNA ist oder eben auch Fingerabdrücke, vielleicht Haare. Es gab bei den verschiedensten Attentaten und Ausübungen dieser terroristischen Dinge gab es dann eben Spuren und deshalb gibt es auch verschiedene, gleich mehrere Haftbefehle gegen Daniela Klette. Man wird ihr eine Tatbeteiligung nachweisen können. Ob es wirklich gelingt, ihr auch einen aktiven Part so zuzuordnen, dass sie diejenige war, die jemand ermordet hat, dass sie diejenige war, die da die Waffe in der Hand hielt, das glaube ich eher weniger. Ich glaube vielmehr, dass Daniela Klette eine Person war, die Beihilfe zu den verschiedensten Straftaten geleistet hat. Aber da wird sicherlich, hoffentlich werden die Ermittlungen jetzt da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Man darf gespannt sein, wie nachher die Verfahren laufen.
Die RAF hat sich ja 1998 mit einem Schreiben aufgelöst und damals sind Leute wie Daniela Klette endgültig in den Untergrund gegangen, sie ist abgetaucht. Das Leben, was sie dann aber geführt hat, das soll sie mit Raubüberfällen finanziert haben. Gemeinsam begangen mit Burkhard Garwig und Ernst Volker Staub, auch ehemalige RAF-Terroristen. Was weiß man über diese Taten?
Ja, es war lange unklar, wo die Leute abgeblieben sind. Letztendlich sprechen wir von rund 3 Jahrzehnten, die diese dritte Generation im Untergrund verbracht hat. Es gab 2015 einen Überfall auf einen Geldtransporter in Großmackenstedt bei Stur. Das gehört zum Landkreis Diepholz. Da ist ein Geldtransporter von einem Supermarkt überfallen worden. Es ist sogar auf den Geldtransporter mit schwerem Geschütz geschossen worden. Trotz sicherem Fahrzeug haben Projektile sogar die Außenwand durchschlagen, sind ins Fahrzeug gedrungen. Glücklicherweise ist niemand von den Security-Mitarbeitern verletzt worden. Aber da gab es eben einen solch massiven und brutalen Überfall. Und die Täter sind da mit einem Fluchtfahrzeug abgehauen. Das Fahrzeug, der PKW, ist später in der Nähe festgestellt worden. Und offensichtlich hatte man versucht, dieses Fahrzeug anzuzünden mit einem Brandsatz, der aber nicht gezündet hat. Und das war natürlich für die Spurensicherung der Kriminalpolizei sehr günstig. Sie haben in dem Fahrzeug Fingerabdrücke, Haare, auch Tierhaare, alles Mögliche gefunden. Und die Auswertung hat dann eben diese 3 Terroristen der dritten Generation an den Tag gefördert. Es waren tatsächlich dann in dem Fahrzeug die Spuren aller 3 Terroristen zu finden. Und das war natürlich so ein Lichtblick, weil es ähnliche Taten schon vorher gab. Da war aber jedes Mal das Fluchtfahrzeug ausgebrannt. Jetzt konnte man auf einmal diese Taten zuordnen. Sie waren genauso brutal ausgeführt worden. Und jetzt wusste man, Mensch, das sind nicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale Räuber, sondern hier haben wir es wirklich mit ehemaligen Terroristen zu tun. Und da war natürlich aufgrund der Alterssituation der Täter schnell klar, dass die Ex-Terroristen der RAF der dritten Generation offensichtlich auf diese Art und Weise versuchen, ihren Lebensunterhalt, ihren Ruhestand zu finanzieren.
Du hast ja auch mit Jürgen Hage gesprochen. Mittlerweile ist er pensioniert. Er war aber der ehemalige Leiter der Ermittlungsgruppe, der nach diesem Trio Klette, Garweg, Straub gefahndet hat. Welche Einblicke in seine Arbeit und welche Einblicke in die Vorgehensweise von diesem Trio konnte er dir denn geben?
Ja, er konnte mir schon die verschiedenen Taten nennen. Er war zuständig, weil er der Leiter des zweiten Fachkommissariates der Polizeiinspektion in Diepholz war bis zu seiner Pensionierung. Und eben dieser Tatort noch zum Landkreis Diepholz gehört, wenngleich direkt schon vor den Toren Bremens. Und bei solchen Ermittlungen gilt immer so ein Tatortprinzip, nicht? Also da, wo zuerst sowas klar wird, der kriegt dann auch die anderen Fälle. Diese Taten spielten sich ja so eigentlich in ganz Norddeutschland ab, in verschiedensten Städten, auch sogar im Ruhrgebiet. Das waren ja, ich glaube, an die 13 Taten. Also da war richtig, richtig viel los. Und er hat dann über die Jahre in alle Richtungen ermittelt. 2016 sind ja dann nach so einem Raubüberfall in Osnabrück, gab es sogar Videobilder in einem Bus, also im öffentlichen Verkehrsmittel. Da wusste man endlich, wie die gealterten Terroristen aussehen, hatte da also neue Ansätze. Und er hat mit großer Akribie und auch mit großem Einsatz also immer verfolgt und gehofft, dass er die Terroristen doch noch stellen würde. Ich glaube, er hätte ganz gerne früher als jetzt eben noch mehr den Weg in die Öffentlichkeit gesucht, um schneller näher an die Terroristen zu kommen.
Wenn man sich nochmal die Chronologie vor Augen führt, dritte Generation RAF. Die RAF löst sich 1998 auf. Klette und Co. tauchen ab. Erst 2015 gibt es erste Spuren. 2016 tauchen erste Bilder aus Osnabrück auf, die die Terroristen gealtert zeigen. Wieso konnte eine Daniela Klette so lange, über mehrere Jahrzehnte hinweg, unerkannt bleiben?
Ja, das hatte Jürgen Hare eigentlich auch ganz gut erklärt. Er sagte, man muss also irgendwie versuchen, sich so im normalen Umfeld aufzuhalten. Also sich komplett versteckt halten ist nicht nur wahnsinnig aufwendig und teuer, sondern da fliegt man vielleicht noch viel eher auf. Man muss sich irgendwo in so einem normalen Lebensumfeld integrieren, sich unauffällig verhalten. Man darf nicht auf die Idee kommen, plötzlich nur weil man eine fette Beute gemacht hat, ein sündhaft teures Auto zu fahren. Und man sieht ja, all das haben die Terroristen auch nicht gemacht. Und als man die Spuren sicherte 2015, da nach dem Raubüberfall, da konnte man auch sehen, da waren auch Tierhaare dabei, verschiedenster Tierarten. Da war klar, die halten auch Haustiere wie Hunde oder Katzen. Ich glaube, beides war dabei und auch noch anderes. Da war klar, was machen die? Es wäre durchaus möglich gewesen, dass sie auf irgendeinem Resthof sind, vielleicht im Wendland oder irgendwo sonst in Niedersachsen, wo auch viele Öko-Leute sind, wo vielleicht großstädtische Aussteiger sind. Da würde, ich sag mal, würden so Leute vielleicht gar nicht auffallen, weil sie sich eben in dieses Umfeld schön integrieren können. Wir haben jetzt gesehen, den Aufschlag gab es in Berlin. Klette hat dort eigentlich auch recht zurückhaltend gelebt. Sie war in so einem afro-brasilianischen Tanzclub aktiv, in so einer Tanzgruppe. Sie hat Mathe-Nachhilfe gegeben. Sie hat sogar, was man so in ihrer Altersklasse mit 65 so macht, sich als liebes Mütterchen ausgegeben, die Weihnachten dann auch mal in der Nachbarschaft Plätzchen verteilt hat. Also all diese Dinge hat sie gemacht und war eigentlich, ja, ich sag mal, die liebe Oma von nebenan. Sie hat sich auch altersadäquat verhalten und war ansonsten recht unauffällig unterwegs. Und wenn man sich ihre Facebook-Seite so anschaut, dann sieht man auch, sie hat also auch einen Like geteilt oder hat eine Seite verfolgt für Mitfahrgelegenheiten. Sie wird also mit Sicherheit kein eigenes Auto gehabt haben. Das sind alles so Dinge, die sind da recht unauffällig. Und dann hatte sie einen italienischen Pass und hat sich ja auch mit einem anderen Namen ausgegeben als eine Claudia I. So, und mit diesem italienischen Pass, ich weiß nicht, ob der echt ist oder gefälscht, ist es ihr auf jeden Fall gelungen, auch Auslandsreisen zu unternehmen, wie man also auch auf Fotos ihrer Facebook-Seite sehen kann. Sie ist dort sehr aktiv gewesen, hat sich auch in Berlin insgesamt wie ein normaler Bürger verhalten und erstaunlicherweise eben unglaublich viele Fotos bei Facebook veröffentlicht. Und die gibt es dann nicht nur bei ihr auf der Seite, sondern auch ganz viele bei diesem Tanzclub, ganz viele Gruppenfotos, wo sie mit drauf ist. Und ich hörte, sie soll sogar in einem Jahr bei dem Karneval der Kulturen, der jedes Jahr in Berlin stattfindet, sogar vorne mitgelaufen sein.
Also einerseits die nette alte Frau von nebenan mit einem aktiven Sozialleben und dann andererseits eine Wohnung, in der eine ganze Waffenkammer gefunden worden ist. Wie passt das zusammen?
Ja, und das ist eben das, womit ihr Umfeld im Moment so gar nicht klarkommt. Verständlich, wenn man die liebe, nette Dame von nebenan kennt, die Nachhilfe gegeben hat und die immer zu allen Leuten nett und freundlich war, gleichzeitig in der Wohnung aber eine Kalaschnikow gebunkert hat, Munition, eine normale Schusswaffe, aber auch eine Granate, also Kriegswaffen. So hat es ja auch die Polizei gesagt, dann ist das schon sehr heftig. Die Terroristen der ersten und zweiten Generation, die hatten eigentlich Waffenlager angelegt in verschiedenen Parks oder so, also auf neutralem Grund, so dass sie für Attentate auf solche Verstecke zugreifen konnten, um sich dann zu bewaffnen. Hier sieht es offensichtlich so aus, als wenn die Terroristen tatsächlich auch in dem häuslichen Umfeld entsprechende Waffen und sprengstoffähnliche Dinge gelagert haben. Ja, das ist schon heftig und das hat ja auch dazu geführt, dass bei den Durchsuchungen der Wohnung, die mehrere Tage gedauert haben, die Polizei sogar das Haus und das Haus gegenüber evakuierte, weil sie Angst hatte, das könnte möglicherweise etwas explodieren.
Jetzt ist Daniela Klette seit Jahrzehnten untergetaucht, hat aber ein ganz normales Sozialleben und teilt davon Bilder in den sozialen Netzwerken, so wie es wahrscheinlich die meisten von uns auch machen. Wie kann es denn dann sein, dass die deutschen Sicherheitsbehörden so lange gebraucht haben, um sie aufzuspüren? Du hattest ja auch den Podcast Legion vom NDR erwähnt. Darin schildert ein Journalist von Bellingcat, dass er einfach eine Gesichtserkennungssoftware benutzt hat und innerhalb von, wie er sagt, 30 Minuten diese besagten Bilder von Daniela Klette, die sie gepostet hat, ja, dass er die gefunden hat. Wie kann es dann sein, dass deutsche Sicherheitsbehörden 2 Jahrzehnte dafür brauchen?
Ja, das ist sicherlich eine berechtigte Frage. Ich glaube zum einen, dass die Polizei hier aus Diepholz viel früher und offensiver damit an die Öffentlichkeit gegangen wäre, um von dort Unterstützung zu bekommen. Das muss natürlich immer von oben, das muss von Richtern, das muss von Staatsanwälten, wie auch immer, muss das eine oder andere genehmigt werden. Das hat es da scheinbar nicht gegeben. Und dann gibt es natürlich auch Ermittlungsmethoden, die erlaubt sein müssen. Und hier ist es im konkreten Fall offensichtlich so, dass solche Gesichtserkennungssoftware oder Programme, dass die in Deutschland so nicht eingesetzt werden dürfen. Da gibt es offensichtlich eine gesetzliche Hürde. Und man sieht an der Stelle, dass manches viel einfacher umsetzbar wäre und offensichtlich auch schnell zum Erfolg führt. Denn das hat man bei den Journalisten gesehen, sie sind 2 Wege gegangen. Erst haben sie es versucht, so sagen sie es selber, dass sie mit künstlicher Intelligenz haben die Gesichter altern lassen und haben dann mit diesen Bildern die Software durchs Netz suchen lassen, ob das irgendwo auftaucht. Und ob sie irgendwo auf dieser Welt Gesichter finden, die dazu passen, das ist scheinbar nicht geglückt. Und dann sind sie aber nochmal mit den Originalfahndungsfotos rangegangen und gesagt, na gut, komm, wir lassen die Software so suchen. Und sind dann interessanterweise mit dem Foto von Klette ausgerechnet bei Bildern von diesem Tanzclub gelandet. Ja, und da war die große Frage, ist sie das nicht? Und da haben die Journalisten ja weiter recherchiert und haben sich dann ja offensichtlich auch in dieser Tanzgruppe betätigt und haben dann angeblich an einer bestimmten Stelle aufgehört. Mag man glauben, mag man nicht glauben, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wenn ich Journalist gewesen wäre an der Stelle, ich hätte sicherlich noch das eine oder andere mehr ausprobiert, wenn ich mir meiner Sache sehr sicher gewesen wäre. Und interessant ist einfach, das soll ja im November gewesen sein. Ich weiß, dass die dass die Ermittler schon vor Weihnachten, und das soll auch irgendwo Anfang Dezember, Ende November gewesen sein, schon dran waren und ermittelt haben, offensichtlich Spuren verfolgt haben, gehofft haben, dass Klette Kontakt aufnimmt mit ihren RAF-Kollegen oder ihren ehemaligen RAF-Kollegen, geguckt hat, wie bewegt sie sich, wo bewegt sie sich, zu wem nimmt sie Kontakt auf. Und dass man all das natürlich ganz genau im Auge hatte, als dann auch die Aktenzeichen XY-Sendung lief und dann nochmal gewartet hat, ob nach der Sendung eben auch entsprechende Beziehungen aufgebaut werden oder der Kontakt zu ihr gesucht wird. Drei auf einem Streich hat man natürlich lieber als nur einen. Und als das nicht funktionierte, hat man offensichtlich sich mit Klette allein begnügt und sie erstmal festgenommen.
Ja, Daniela Klette ist festgenommen worden und sitzt inzwischen, wie ich schon erwähnt habe, fußläufig wenige Meter von unserer Redaktion, wo wir hier gerade uns unterhalten, entfernt in der JVA für Frauen in Vechta. Wieso hier? Wir sind nicht der Landkreis Diepholz. Warum sitzt Daniela Klette hier in Vechta im Gefängnis?
Ja, da sind wir eigentlich auch wieder bei diesem Prinzip, das ich vorhin schon erklärt habe. In dem Moment, wo die Ermittlungen geleitet werden hier in Niedersachsen, also über die Staatsanwaltschaft in Verden, die ist ja zuständig wegen des ersten Falls 2015, wo die Terroristen zugeordnet werden konnten zum Raubüberfall. Sie leiten weiter die Ermittlungen zusammen mit dem LKA und zuständigen Behörden. Und dann sind wir halt in Niedersachsen. Und Niedersachsen hat halt nur eine JVA für Frauen mit einem Ableger in Hildesheim, aber das Vechta ist nun mal die Zentrale. Und in Vechta hat es schon mehr Terroristen gegeben, die eingesessen haben. Wir erinnern uns, zuletzt kamen hier auch IS-Terroristinnen her. Und früher gab es hier auch schon mal die RAF-Terroristin Silke Meyer-Witt. Vechta ist dann einfach die eine JVA für Frauen in Niedersachsen, die es trifft.
Wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Daniela Klette ist jetzt hier in Vechta in der JVA für Frauen. Als ehemalige RAF-Terroristin, ist sie da nur eine von vielen Insassinnen oder gelten da vielleicht besondere Sicherheitsauflagen oder Vorschriften, wie mit ihr umzugehen ist?
Na, grundsätzlich ist eine Haftanstalt hier erstmal sicher genug und da kommt niemand so schnell rein oder raus. Also deshalb kann sie da grundsätzlich behandelt werden wie jede andere Insassin auch. Wissen muss man natürlich, dass so eine RAF-Terroristin, die zu einer Gruppe dazugehört, die es schon geschafft hat, den Bankchef Herrhausen in seinen gepanzerten Wagen in die Luft zu sprengen. Und zwar so, dass er anschließend getötet und der Fahrer schwer verletzt ist. Die schafft es möglicherweise auch, ich sag mal, eine Komplizin irgendwo freizusprengen oder mit Waffengewalt herauszuholen. Und deshalb ist natürlich der Weg von der Festnahme bis in die JVA entsprechend gestaltet worden. Sie kam erst mit einem Hubschrauber aus Berlin nach Bremen, ist dort gelandet, ist dann dort zur Staatsanwaltschaft gebracht worden. Dann gab es ein gepanzertes Fahrzeug auf Mercedes G-Klasse, ein schwer gepanzertes Fahrzeug der Polizei, mit dem dann auch in Begleitung von einem Blaulichtkommando, SEK-Kräften, mehrere Fahrzeuge drumherum, ist sie dann über die Autobahn nach Vechta gefahren worden. Und erst als sie hier sicher in der Haftanstalt war, denke ich mal, dürften die Ermittler erleichtert gewesen sein. In der Haftanstalt selbst läuft es so ab, dass man erstmal in so einer Aufnahmeeinrichtung kommt. Üblicherweise werden Strafgefangene, die ihre Haft antreten, erstmal durchsucht und dann wird entschieden, was darf man in die Haft mitnehmen, was nicht. Wird wahrscheinlich bei ihr ein bisschen schneller abgelaufen sein, weil man sie vorher schon entsprechend durchsucht und gekleidet hat, nehme ich an. Ja, dann kommt man auf Station, wie das so üblicherweise in der JVA heißt. Es gibt mehrere Stationen in einer Haftanstalt. In diesem Fall wäre die Abteilung dann die für Untersuchungshäftlinge. Und dann gibt es einen medizinischen Check, den man durchläuft. Man kriegt Gespräche mit der zuständigen Abteilungsleiterin oder einem Abteilungsleiter. Es geht dann zu einem Arzt auf die Krankenstation. Da wird man einmal komplett durchgecheckt. Es gibt da so eine quasi Eingangsuntersuchung. Und bis das alles gelaufen ist und bis diese Gespräche stattgefunden haben, und so ist man als Neuankömmling in so einer Justizvollzugsanstalt erstmal ein paar Tage beschäftigt.
Jetzt sitzt sie da seit ein paar Tagen ein in Vechta, muss sich erstmal an alles gewöhnen. Wie sieht denn der Gefängnisalltag dann aus? Welche Möglichkeiten hat sie denn hier?
Ja, zunächst mal ist sie ja Untersuchungshäftling und solange kein Verfahren stattgefunden hat, passiert da noch nicht ganz so viel. Das ändert sich erst, wenn tatsächlich das Strafverfahren abgeschlossen ist. Dann kann man gucken, wie beschäftige ich mich. Es gibt Leute, gerade hier auch in der JVA für Frauen, die nehmen als Gasthörerin an Vorlesungen teil. Wir haben ja hier eine Uni in Vechta. Man kann sich entsprechend betätigen. Man kann auch ein Fernstudium machen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und da erinnere ich mich an der Stelle an Silke Meyer-Witt, die von 1990 bis 1995 hier einsaß. Sie ist ja damals nach der Wende aufgeflogen in der DDR. Die Staatssicherheit hatte ihr als Unterschlupf quasi eine neue Identität angeboten. Und sie war dort mit falschem Namen in der DDR quasi abgetaucht und für die westdeutsche Justiz nicht greifbar. Nach der Wende änderte sich das schnell. Silke Meyer-Witt war in Mecklenburg-Vorpommern aufgestöbert worden. Es kam dann auch relativ schnell hier zu einem Verfahren. Und sie nahm damals die Kronzeugenregelungen in Anspruch. Das bedeutete also deutlicher Haftnachlass dafür, dass man wirklich auspackt, alles beim Namen nennt und den Ermittlern hilft, die Taten der RF aufzuklären. Sie hat das gemacht und hat dann auch eine erhebliche Vergünstigung erfahren. Sie ist nämlich verurteilt worden zu nur 10 Jahren. Aber man hat dann ganz schnell gesehen, diese Haft ist dann auch sehr milde umgesetzt worden. Sie konnte nebenbei studieren. Sie war Studentin an der Uni in Oldenburg und ist schon nach 5 Jahren wieder auf freien Fuß gekommen. Das hat sich für sie ausgezahlt und möglicherweise könnte sich sowas auch für Klette lohnen, denn auch ihr steht grundsätzlich eine Kronzeugenregelung oder ein Kronzeugenprogramm zur Verfügung, wenn sie das denn annimmt.
Was schätzt du denn, wird sie reden? Also gibt es da sowas wie eine Verschwiegenheitsklausel in der RAF oder was ist da deine Einschätzung?
Ja, fast alle RAF-Terroristen haben nicht geredet und haben eisern geschwiegen, was es natürlich gerade aus Opfersicht sehr, sehr schwer macht. Wir erinnern uns an den Generalbundesanwalt Buback, der damals getötet worden ist. Sein Sohn hat ja auch Jahrzehnte später immer noch versucht, die Taten von 1 aufzuklären und hat versucht, die Behörden zu neuen Ermittlungswegen zu drängen. Das wäre sicherlich alles nicht nötig gewesen, wenn dann die Täter von 1 wirklich zu ihren Taten gestanden und auch ausgepackt hätten. Hätte gerade für die Opfer mehr Klarheit gebracht und für den einen oder anderen ja, wäre es leichter gewesen, mit der ganzen Sache abzuschließen. Ich glaube, dass Klette im Grunde genommen eine ähnliche Rolle hatte wie Silke Meyer-Witt. Dass sie keinen aktiven Part ausgeübt hat, dass sie nicht diejenige war, die selbst jemanden ermordet hat, sondern beteiligt war, aber selbst nicht ausgeübt hat. Ich glaube, es gibt auch wenig Hinweise, die sie sehr schwer belasten könnten. Ich glaube, dass sie über ihre Tatbeteiligung die Chance hat, relativ glimpflich davon zu kommen und bei einer Kronzeugenregelung vielleicht tatsächlich so gut davon kommen könnte wie einst Silke Meyer-Witt. Die Frage ist, ja, wie heute Frau Klette zu ihren Taten steht. Ihr Part bei den Raubüberfällen, ich glaube, es gibt da auch nicht den Nachweis, dass sie tatsächlich selbst eine Waffe gehalten hat oder geschossen hat. Soweit ich das auch von Aktenzeichen sehen konnte, waren es die Männer, die diesen Part übernommen haben. Auch da könnte sie eigentlich gut davonkommen oder ja, ich sag mal, hätte gute Voraussetzungen für ein relativ mildes Urteil in Verbindung mit der Kronzeugenregelung. Man darf ja nicht vergessen, sie ist jetzt 65. Bis es zu einer Verhandlung kommt, dauert's. Okay, sie sitzt jetzt in U-Haft, das wird angerechnet. Aber sie hätte schon durchaus die Möglichkeit, vielleicht mit 70, 71 wieder auf freien Fuß zu kommen und mit der ganzen Sache abschließen zu können, so dass man noch eine gewisse Restlebensperspektive hat. Und natürlich könnte sie auch parallel zur Haft studieren, wenn sie Lust dazu hat. Ich glaube, das ist alles besser, als bis zum Lebensende in Haft zu schmoren. Aber ich weiß nicht, wie Frau Klette denkt. Wir kennen sie nicht. Ich glaube, auch die Ermittler kennen sie zu wenig, um das einschätzen zu können. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand als Ex-Terrorist auspackt, ist sehr gering, weil es gibt innerhalb der Szene natürlich ein ganz großes Schweigegelöbnis.
Ja, dann werden wir wahrscheinlich die nächsten Wochen abwarten. Dann dürfte ja auch der juristische Fahrplan irgendwann mal feststehen, dass wir wissen, wann es mit einem Prozess losgeht. Und spätestens dann werden wir ja sehen, für was sich Frau Klette entschieden hat. Dir an dieser Stelle, Matthias, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne, bis zum nächsten Mal.
Damit sind wir wieder am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bei Kritik oder Anregungen könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken an redaktion@om-medien.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Kaschen Dutzert und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.